Herzlich willkommen zu einer Folge. Sind wir schon soweit?
Ja, ich habe wieder die Taste falsch rumgedrückt. Ja,
deswegen war ich jetzt gerade irritiert, weil du
Es hat kurz so ausgesehen, als ob ich's ich habe das Ding angeschalten und war mir bewusst.
Also das war jetzt keine Probe, also muss ich jetzt nochmal anfangen. Also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Fischen und ihrem Podcast Gefährliches Halbwissen.
Das stimmt. Oh Adi, warte mal. Ich gucke jetzt sicherheitshalber nochmal drauf. Ja. Oh, es läuft alles.
Läuft alles?
Oh, wir sitzen 1,50 auseinander.
Ja.
Das darf man, haben beide die Haare schön?
Nee, ich nicht, zurzeit wirklich gar nicht.
Also wieso hast du nicht nur was gerichtet?
Ja, weil ich nachher oder morgen nachher eine Mütze aufziehen muss, noch raus in die Kälte und da habe ich aber keinen Bock gehabt.
Aber guck mal, wie das geil das aussehen würde. So, weißt du, vom Licht, der Schatten dahinter, wo es an die Wand wirft.
Ja, das ist richtig, eigentlich schade drum. Mhm. Ich habe mir das sogar noch kurzfristig überlegt, aber nachdem ich nachher, wie gesagt, wieder Mütze beziehungsweise
Helm aufziehe. Aber nachher.
Ja, das ist richtig.
Man macht sich doch für die Sache schön.
Ja, warum hast du die Haare schön?
Das war so ein kleines Projekt, wo ich heute Mittag gemacht habe.
Du hast es extra wegen der...
Ja. Ich wollte ja unbedingt mal die Haare wieder bunt machen.
Ja.
Und es war einfach deswegen, ja. Ich meine, das ist ja immer diese Frage. Ich habe das mit meinem Friseur, das klingt so als, weißt du?
Ja, Udo Walz, so, also, exklusiv ja, bei Superseite zu Hause.
Mein Friseur, das ist der Mike. Hi Mike, Triathlet in Kornwestheim, über den ich wusste, glaube ich, 40 Jahre gar nicht, dass es ein Triathlet ist, der Friseur. Ich wusste gar nicht, dass er Friseur ist.
Mhm.
Aber das ist sein Vater war schon Friseur, seine Mutter war Friseur, seine Oma war Friseurin.
Also
sein Opa,
Dynastie.
Ja, absolute Friseurinnen Dynastie.
Okay.
Seine Tochter hat Friseurin gelernt, macht jetzt aber, glaube ich, Umschulung oder sowas.
Mhm. Okay.
Und also mein Friseur, was war eigentlich die Frage?
Wieso die Haare so hast.
Das war so ein Projekt von meinem Arbeitgeber. Ich trinke mal einen Tee. Oh, ich habe keinen Zucker rein. Ach, scheiße.
Oh Mann.
Das ist echt.
Das ist bitter.
Ja, ist echt bitter. Aber ich werde es durchstehen.
Das ist traurig.
So ein Projekt, wir haben so European Meeting. Mhm. Und da durfte jede Region ein Projekt machen. Hatte ich heute die Ehre, das vorzustellen. Und da natürlich alles virtuell und sowas geht, mit Abstand und sowas alles, war das so Head Challenge, also Headgear Challenge. Das heißt, mach irgendwas aus deinem Kopf. Und die anderen zwei, die vor mir präsentiert haben, die haben natürlich auch Perücken aufgehört, blaue Haare bis hier, blonde Haare und sowas. Ich habe mit einer Bademütze angefangen.
Mhm.
Mit einer bunten Bademütze, habe dann vorhin die anderen beide gelobt, dass sie einfach schöne Haare haben und habe es dann runtergezogen und habe gesagt, meine Güte, ist halt true, nein. das war einer der Gründe und ich denke, es war jetzt einfach mal wieder in der Zeit, nachdem ich kurioserweise auch von Kunden angesprochen wurde.
Ja.
Wirklich, ja.
Weil du die Haare nicht bunt hattest.
Ja, weil, hey, Achim, was ist mit deinen Haaren los? Deine Haare sind so normal.
Ach komm,
ja.
Das ist schon geil, aber auch, oder?
Ja, schon irgendwie. Und wahrscheinlich nicht von alle, viele finden es auch blöd wahrscheinlich, aber wurde darauf angesprochen, habe ich gesagt, ich bin halt ein Außerdienstler.
Ja,
also ich halt Außerdienstler.
Und ich habe keine Wette verloren.
Ja, das war ja, und du weißt auch, das erste Mal, das ist ja erst 3 Jahre her, als sie zum ersten Mal die Haare bunt gehabt haben.
Genau.
Und was ich innerhalb von 3 Jahren fast zu einem Markenzeichen werden sollte, nachdem man 56 Jahre bis auf vielleicht ein halbes Jahr mal so ein ganz normal die Haare gehabt hat.
Hm.
Beziehungsweise, ja, ich habe Haare, ich habe ja keine Frisur, sage, weil ich style das nicht. Und wenn er dann mit der Mike mit Eierschmier und ein bisschen irgendwie Gel rein, er sagt, nee, habe eh gleich Mütze auf und so. Hm. Also, das ist mir dann alles ein bisschen zu aufwendig.
Ja, aber es sieht auf jeden Fall schön aus.
Und das Thema von dem Projekt, was ich dann gemacht habe, das war einfach bunt.
Mhm.
So einfach, Leben ist bunt, Leben ist Farbe. Bundes so ein bisschen mehr Dimension. Dann finde ich, hat man so im vergangenen Monat, oder das war ja dann schon auch September und Oktober, finde ich, so unfassbare Regenbogen hier gesehen. Und ich meine, Regenbogen ist nach wie vor einfach, ja, ich weiß, du bist ja so naturwissenschaftlich interessiert zwischenzeitlich.
Ja, ein bisschen.
Aber das, weißt, das ist für mich eines dieser Wunder.
Naturphänomene,
da stehst du einfach drunter, egal ob jung, das lässt niemand kalt, ob jung oder alt, und
Warst du eigentlich mal bei dieser, jetzt hätte ich vielleicht gesagt, Lichtshow in den nordischen Ländern?
Also Polarlicht?
Polarlicht, hast du das mal live gesehen?
Nee. Ich bin gerade überlegen, was das Nördlichste war, aber nee.
Aber Polarlicht muss auch unfassbar sein, oder? Also das ist auch so was irgendwie.
Aber ich glaube,
da will ich es nochmal sehen, aber irgendwie glaube ich, ist es auch zu kalt, oder?
Ich wollte es gerade sagen, aber.
Ich bin ja kein Kalter.
Ja, ich glaube, da musst du schon ein bisschen was auf sich nehmen. Mhm. Außer du stehst halt in der Polarlicht Hotel 2000 auf der Megaterrasse mit 4000 anderen Menschen oder 100.000 anderen Menschen, die alle, und ich mache unter Heizpilzen mit der Expeditionsjacke an, wo wahrscheinlich im T-Shirt oder sowas drin bist. Und das ist ja dann auch, ja, man stellt sich dann schon so die Einsamkeit vor. Und du guckst dann nach oben und denkst, schon schön. Aber wenn man dann die Geschichte von unserem Freund Martin hört, der das eigentlich mal machen sollte, dann sagst du dann wieder,
ist schon schön hier.
Ist schön, wenn der Kachelofen an ist. Dem muss ich mal ein bisschen mehr Luft geben, geschenkt.
Aber Achim, jetzt nochmal was ganz anderes. Ich meine, bei dir ist ja in der letzten Zeit auch viel passiert. Du hast dir zwei Rippen gebrochen. Das müssen wir auch geschwind zum Thema machen.
Ja, aber und
zwar aus dem Grund, weil ihr interessiert, war es eigene Dummheit oder war es ein Versehen, was man sagt, okay, kann halt passieren.
Das war einfach ein Fahrfehler.
Ja, Fahrfehler kann aber passieren.
Kann passieren. Von daher ist das auch ein Luxus. Ich habe gerade jetzt mal dem Ofen noch ein bisschen Luft gegeben. Das Holz ist so groß, dass normalerweise, war absoluter Fahrfehler. Es ist auch Luxusschmerzen.
Wieso Luxusschmerzen?
Du weißt, woher es kommt. Es ist ein orthopädischer Schaden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das in kurzer Zeit keine weiteren Probleme oder sowas macht, ist relativ groß. Und nicht zu vergleichen wie, wenn du Hirnblutung hast, wenn du Magenschmerzen hast oder sonst irgendwas, wo dass du auf Monate oder sowas gehandicapt bist, wo du nicht weißt, was los ist, wo dir macht es irgendwann mal Pling, irgendwas, oder macht es Ding und dann bricht alles, obwohl es vielleicht gar nichts Dramatisches ist, und bricht wieder her. Das hast du bei orthopädischen. Ich glaube, von daher ist orthopädische Schmerzen auch nicht toll. Und ich schätze nicht, das von chronischen Rückenschmerzen.
Ich verstehe das schon.
Aber wenn das irgendwie Fingerbrocher, irgendwas, das ist nicht schön. Aber ja, irgendwie glaube ich, Luxusschmerzen. Ja, ich bin einfach mit dem Fahrrad durch einen Fahrfehler. Ich habe kurzfristig die Richtung geändert.
Kurzfristig
die Richtung und geil. Bin dann mit dem Vorderrad
wegschmiert.
Du wisst es wahrscheinlich ganz genau. Ich habe im ersten Moment gedacht, dass es Eicheler waren. Hab die Eicheler in Strava auch schon diffamiert. Mit Recht.
Ja, klar.
Es könnte aber auch Wucheler sein. Ich weiß.
Oh mein Gott. Sind wir wieder in deinem Spezialgebiet.
Kennst du den Unterschied zwischen, also ich sag mal so, Eicheler liegt unter Eiche, Bucheler liegt unter Buchen, klar. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Eicheler und einem Buchele? Gibt es überhaupt Bucheler?
Also du meinst wahrscheinlich Bucheckern.
Das sehen aus wie Nüsse.
Also das eine, das sind...
Aber es sind keine Nüsse.
Die haben wie so einen kleinen Korb.
Das ist ein Samen drin, wo man aber nicht essen kann.
Ja, ich weiß. Das eine ist wie so ein kleiner Korb und da ist so eine kleine, sowas wie eine Nuss drin.
Das ist eine Kastanie.
Nein, ein kleiner Korb.
Wie ein kleiner Korb.
Und das ist die Eichel. Das ist so ein kleiner, das ist wie eine Hand.
Und wie sein,
wenn du jetzt dir eine Hand vorstellst und da liegt ein Straußenei drin. So sieht ungefähr Eichel aus.
Und der Buchele sieht aus wie so eine Haselnuss, bloß 3 Zentimeter lang. Hast du ein Buch?
Ich habe mein Buch nicht dabei. Ich werde es rausfinden, bis zum nächsten Mal.
Also entweder Eichel oder Buchele, und dann habe ich kurzfristig die Richtung geändert. Und dann bin ich halt mit dem Vorderrad auf Buchele, Eichele ausgekommen. Und mein Vorderrad hat Tschüssikow gesagt, ich weiß, das ist ein Scheißwort. Und dann ist der Seite gefallen und das Rad hat nichts. Das ist das Wesentliche. Und das Zweite noch, also ich will jetzt nicht Phishing vor Tränen,
ja.
und brauche keine Grußkarten und danke für den Korb. Keine Grußkarten oder sowas schicken. Und dann bin ich halt, habe mich vielleicht noch unter das Rad geworfen und dann bin ich halt irgendwie im Boden aufgeschlagen und dann hat es halt relativ schnell der Ober weh da, so an den Rippenbereich, brauchst aber auch nicht ins Krankenhaus gehen, weil ist ja klar, das ist entweder Rippenprellung oder Rippenbrochen.
Ja, wobei, also ich bin in der Zwischenzeit so, nachgucken ist immer gut, weil wenn irgendwie was Blödes ist,
ja.
dann können sie halt nochmal was richten, aber wenn dann 4 Tage später kommst und dann muss es nochmal gebrochen, also bei Rippen jetzt weniger, aber dann muss es nochmal irgendwie was gebrochen werden, das ist halt immer ein bisschen blöd. Deswegen bin ich in der Zwischenzeit wirklich so, lieber geschwind nachgucken und die Sicherheit sich holen. Ich meine, beim Rippenbruch, wenn das nichts Blödes ist, und das kann ja immer sein, dass es rein einspitzt und dann halt in die Lunge, aber wenn es nichts Blödes ist, dann machen sie ja eh nichts. Da sagen sie, vorsichtig sein und gut, und dann
schon
wieder heim. Genau.
Genau, Schonung. Und so, das war dann auch letztendlich mein Plan. Und dann habe ich halt 2 Tage später so ein bisschen Atemnot bekommen. Das war dann nicht so schön. Ich muss auch scheiße ausgesehen haben, da habe ich die Haare noch nicht gefärbt gehabt. Und dann bin ich dann doch ins Krankenhaus, und sie so ganz normale Prozedur gründet und das war auch soweit alles okay.
Ja, aber
was das sehr heiße war, ich bin eigentlich relativ langsam gefallen. Und ich bin im Fallen, macht so voll mal nur Doing. Und ich schlage echt den Kopf hin. Und ich habe diesen Aufprall gemerkt und habe danach unterm Helm so eine kleine Beule
gehabt. Ja.
Und der Helm hatte Teile.
Weißt du, wie alt der Helm ist?
3 Jahre, 4 Jahre.
Weil man sagt ja, dass ich bin mir jetzt nicht sicher, also was Hersteller, die sagen ja eh immer, dass die geben ja immer Empfehlungen raus, wobei die Herstellerempfehlungen immer relativ sind. Aber ich glaube, nach so 2 bis 3 Jahren soll man Helm tauschen.
Das kommt auch drauf an. Also wenn dir der Helm mal vom Tisch fällt, sollst du ihn eigentlich, glaube ich, schon austauschen. Das heißt, der hält halt nicht viele Schläge. Hält er aus. Und mein Helm, so, ich habe den, das ist auch jetzt nicht den Helm, wo ich meistens anhab oder sonst was, sondern habe eher einen seltener oder sowas an.
Ja,
aber der hat auf jeden Fall, hat er das, ich weiß ja nicht, ob das Styropor ist.
Ich glaube schon.
Also der, oder der, wie, vielleicht sagt man zu dem Schaum auch irgendwie anders. Aber das war in Ordnung. Das war auch keine Risse drin. Aber diese Schicht, wo drüber war, da war so, ich würde mal sagen, so 50, jetzt komme ich falle in die alte Zeit zurück, 50 Pfennig groß. Mhm. Also das ist vielleicht so groß wie ein 10-Cent-Stück, 20-Cent-Stück, ich weiß gar nicht ganz genau, ist so ganz leichte Delle und sowas drin. Und wenn ich mir das vorstelle, dass...
Die Delle in deinem Kopf, ja.
Dann bin ich wirklich dankbar, dass ich einen Helm trage. Und kann ich ja nur dafür, ja, mir wirbt er davor für. Und ich habe zwischenzeitlich auch kein Verständnis für, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad auch zum Bäcker. Und ohne Helm. Und mit Critical Mass immer zum, nein, nicht Critical Mass, doch Critical Mass zum Teil auch. Also, oder wenn du mit dem Fatbike oder sowas ist, mit dem Anhänger dran, ne? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass da runterfällst, die ist ja relativ gering oder sonst was. Und da ist manchmal halt der Cappy dann halt auch irgendwie schon ein bisschen cooler. Aber so grundsätzlich Auch gerade wenn man Rennrad, Mountainbike, ohne Helm unterwegs zu sein, blöd. Und das begeistert mich wieder, muss ich dazu sagen. Das ist auch, finde ich, für viele andere Sachen, auch was uns an der heutigen Zeit oder sowas umtreibt. Es gibt keine Diskussion mehr. Der Mensch hat begriffen, Helm schützt, und die Anzahl der Menschen, die beim Radfahren Helm tragen, ich schätze, ist weit über 90%. Mhm. Und ich finde, das Ähnliche ist auch beim Skifahren. Wenn du Skifahrer oder Boarder oder sowas bist, hey, Helm aufziehen, das haben früher zwei Angsthasen oder sowas gemacht. Und nicht die Rennfahrer. Mhm. Die Rennfahrer haben Helm und sowas aufgehört. Und dann ist ja ich weiß gar nicht, wie der geheißen hat, ein Ministerpräsident von irgendeinem Land. Ich glaube, der ist ja dann auch zurücktreten oder hat sich nicht mehr wählen lassen. Ich weiß nicht ganz genau.
Ach, das war der von der CDU aus Sachsen.
War aus Sachsen?
Ich meine aus Sachsen. Sachsen-Anhalt, irgendwie sowas.
Der hat ja einen Zusammenstoß gehabt mit einer anderen Skifahrerin. Und da ist gar nicht das ist einfach ein Unfall gewesen. Mhm. Und oftmals gibt es einen Unfall auch in Schuldige. Ich weiß jetzt nicht mal, da geht es auch nicht um das Thema Schuld. Mhm. Ich glaube, wenn in sowas verwickelt wirst, dann machst du ja wahrscheinlich nochmal anders Gedanken. Und wo es nicht darum geht, kannst du auch nicht sagen, hey, ich bin fein raus, ich habe rechts blinkt oder sonst irgendwas. Das verfolgt der, glaube ich, ewig. Wobei der Sporthandel sagt, der erste Politiker, wo was für uns getan hat.
Mhm, echt? Mhm. Krass.
Und zwar, weil das war so der Knackpunkt, dass der Mensch umgestiegen ist und nimmt die Helmakzeptanz an beim Skifahren. Mhm.
Krass, das wusste ich nicht.
Ah, die Batterie ist abgestürzt.
Die Batterie ist abgestürzt, jawohl. Aber hey, jetzt sind wir ja wieder live.
Aber wenn man sich auf nichts mehr verlassen kann, aber wir haben es gemerkt.
Du hast gemerkt.
Ich habe es gemerkt. Wir haben noch zehn Minuten weitergeschwätzt und es könnte doch auch sein,
dass wir uns doppeln.
Ja, vielleicht plus eins, falls wir jetzt Sachen sagen, die wir in den ersten 17 Minuten schon mal gesagt haben, dann ist es nicht einfach alterssenil.
Das ist aber auch schwierig. Jetzt musst du ja resümieren, was hast du in welcher Reihenfolge erzählt, und dadurch, dass wir ja kein Konzept haben, ist es fast nicht möglich.
Ich wollte es gerade sagen, du siehst doch dort den Teleprompter.
Genau.
Dann so, Regie, einfach die ersten drei Plakate
nochmal umdrehen.
Von unserer Regie-Assistenten.
Ja, der nebenher putzt.
Der Schürze, der jetzt hier in der Zwischenzeit sich nützlich macht und die Wohnung mal so richtig auf Vordermann bringt.
Ja.
Ey, das finde ich auch das Allerletzte.
Was?
So nackt putzen oder sowas, oder?
Ja, wenn ganz ehrlich, wenn du Geld hast und irgendjemand das Geld braucht. Und ich finde zum Beispiel, lieber kommt jemand zum Nacktputzen und du findest das toll und machst da draußen
Spaß. Als dass er angezogen Dreck reinbringt.
Genau. Nein.
Ja, da hast du recht.
Nein, anstatt zum Beispiel Prostitution. Wobei das ja auch eine Form von Prostitution wahrscheinlich ist. Aber ich finde, das ist noch besser. Also ich hab ein Problem mit Prostitution. Und da finde ich Nacktputzen noch nicht ganz so schlimm. Also es ist jetzt nicht meins. Also zu mir braucht nie jemand zum Nacktputzen kommen. Ich habe da keinen erotischen Fimmel dran.
Aber ich sag mal so, wenn Menschen zu mir kommen wollen und nackt putzen, sagt's halt, dann gehe ich da mal Radfahrer. Hauptsache die Bude ist sauber. Das ist, finde ich, das Entscheidende.
Das ist,
und wenn da jemand Freude dran hat.
Ja, aber der hat ja auch Freude dran, dass man ihm dabei zuguckt. Kein Mensch putzt daheim nackt und es guckt keiner zu, wenn ich daran Freude habe.
Ja, aber die kannst du doch wahrscheinlich über nacktputzen.de buchen, oder?
Ja, klar kannst du über
nacktputzen. Die gehen dann ins Geschäft und putzen da nackt. Ich glaube, denen macht vielleicht nackt sein keinen Spaß und putzen gleich zweimal keinen Spaß, aber da wird halt der Scheck gesehen. Obwohl, Scheck gibt es nicht mehr. Das, Adi, das ist ein kleiner Tipp an dich. Es gibt, ja, ich weiß, ganz alte Geschichten.
Ganz alte Geschichten.
Weißt du, aber das, ich finde, der Größte, was da war ja immer Tom Sawyer.
Wie Tom Sawyer?
Hat Tom Sawyer?
Hat nackt putzt.
Nein, aber Tom Sawyer musste ja nicht den Zaun von seiner, den Gartenzaun von seiner Tante streichen. Mhm. Hat aber kein, ich meine, dass er keinen Bock gehabt hat. Und dann hat er das so in seinem Umfeld, das war, oder war das Huckleberry Finn?
Ich bin jetzt mal gespannt, was du jetzt erzählst. Ich bin
ja, und zwar, da musste doch den Zaun streichen. Und dann hat er das so glorifiziert, glaube ich, jetzt das Zaunstreichen, schneide mal alles raus,
ja,
des Zaunstreichens, dass so seine Freundinnen und Freunde ihm was dafür gegeben haben, wenn sie eine Weile streichen durftet.
Ach was.
Ja, doch.
Jetzt, das muss ich nochmal nachhören. Ich hab's Hörbuch, das Hörspiel daheim. Aber
und zwar Tom Sawyer, entweder war es Tom Sawyer oder der Huckleberry Finn.
Und der hat es so glorifiziert, dass die anderen ihm Geld gegeben haben, dass er streichen durfte.
Ja, ich weiß nicht, ob noch da Geldgeber hat, aber so, ich hol da jetzt Stracciatella-Eis mit Sahne, zwei Kugeln Eis, wenn ich dafür streichen darf. Nein. Drei. Ja, mit Sahne. Da wahrscheinlich hat er noch ausgehandelt. Und ich finde schon das Grandiose, oft, weißt du, der Mark Twain.
Ja.
Der hat doch, glaube ich, der hat das geschrieben, ja. Schon auf, was auf, das ist doch großartig, auf die Idee zu kommen, dieses so niederzuschreiben.
Aber weißt du, was ich glaube? Da muss ich es ja alles im zeitlichen Kontext sehen, wann etwas geschrieben worden ist. Also ich habe vor kurzem mal irgendeine Doku gesehen über, jetzt fällt mir es nicht mehr ein. Auf jeden Fall ging es darum, dass derjenige aufgrund des zeitlichen Bezuges, wie er groß geworden ist, das halt auch besser beschreiben konnte. Und das 100 Jahre später ist es natürlich viel, das war über die Gebrüder Grimm. Da habe ich was drüber, eine Doku gesehen, die kam im ZDF, meine ich, über die Frau Holle und über Hänsel und Gretel. Und da ging es ja darum, wann...
Hänsel und Gretel verstecken sich im Wald. Oder wie heißt das? Genau. Es geht so.
Ja, ja.
La, 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 la.
Und auf jeden Fall ging es darum, woher das kommt und was da für ein Lehren dahinter standen. Und da muss man einfach immer den zeitlichen Bezug nehmen, weil das ist nämlich, das finde ich zum Beispiel auch bei der Bibel, und wir hatten es ja darüber auch schon, das ist immer ganz schwierig, alles in die heutige Zeit so umzusetzen, oder auch im Islam und sowas. Da muss man immer gucken, woher kommt denn das? Und wenn heute Jesus auf der Welt wäre, dann würde ja nicht in solchen Gewändern laufen.
Ja, aber in Bürgersteck schon, aber in so eine Sandale schon. Ja,
wahrscheinlich in Sandalen schon, aber der hätte eine Jeans an wahrscheinlich. Weil das heutzutage Mode ist.
Jesus nicht.
Ja, stimmt, Jesus nicht. Und man hat mal Gandhi
also
auch nicht.
Alle außer Jesus.
Aber nee, weißt du, was ich meine? Das muss man ja alles immer im zeitlichen Kontext sehen. Warum war etwas so? Also ich fand zum Beispiel auch mal, ich war mal in Stuttgart in der Nacht der Museen in der Staatsgalerie. Und da war irgend so eine, nennt man das Kuratorin? Nee, das nennt man eine Kuratorin. Irgendwie so eine Angestellte, die uns ein Bild erklärt hat. Und die hat es dann erklärt, warum da...
Was Kuratorium ist? Sind das die Menschen, die Ausstellungen organisieren?
Ah, ich bin jetzt ehrlich, jetzt wäre das schlaue Buch wieder...
Kuratorium?
Wieder von Kuratorin. Jetzt wäre das schlaue Buch wieder wichtig. Aber ich weiß nicht, auf jeden Fall hat die dann erklärt, warum in dem
Vielleicht
Bild,
auch eine Museumsführerin.
Ja, das kann auch sein.
Doch, eine Museumsführerin.
Und die, jetzt lass mich nochmal aussprechen, flipp aus. Die hat auf jeden Fall erklärt, warum auf dem Bild der Krug umgeworfen ist und was das für eine Bedeutung hatte und was da dahinter steckt und warum die da hinten in dem Hintergrund dies und jenes ist, wo du als Laie, wenn du sagst, oh, ist ein schönes Bild, da kommst du gar nicht drauf. Und das ist halt der zeitliche Bezug und das ist was anderes, wie wenn wir heute jetzt ein Foto, du hast ja da hinten einen Kalender hängen, das hat halt jemand ein Foto geschossen, weil er es schön findet, aber damals die Malerei, da war ganz viel Tiefgang dahinter, wo wir heute gar nicht mehr wissen, weil wir den zeitlichen Bezug und den Hintergrund dazu nicht kennen. Und das finde ich immer ganz schwierig.
Ja, ich glaube, die große, bin ich 100% bei dir, nicht einzelne Sachen rauspicken, da ist, glaube ich, der Mensch ja insgesamt ganz groß,
ja.
Weil er nimmt pickt sich die Sachen raus, was er hören will.
Ja.
Und ich denke, das muss man, oder vieles, oder eigentlich sollte man alles irgendwie im Kontext sehen. Warum hat irgendjemand das gesagt? Was seine Idee dahinter? Dann kann man manche Sachen auch verstehen und muss dann nicht irgendwie gleich haten. Ja. Aber ich glaube, da fehlt ja zum Teil die Zeit oder vielleicht das Handwerkszeug dazu. Da fehlt vielleicht auch, ohne jemand jetzt zu denunzieren, vielleicht auch das einfach das Wissen, was dahinter ist. Das weiß ich auch nicht. Und man hat auch nicht die Zeit, alles zu hinterfragen. Und das ist ja auch wieder das Großartige, weil du vorhin die Bibel angesprochen hast, einfach die Theologie. Mhm. Und zwar Theologen, die Pfarrer, die es studiert haben, und Pfarrerinnen und Pastoren und Pastorinnen, und die haben das studiert, und das ist, finde ich, auch mit deren Aufgabe oder deren Beruf, so, weil die das Wissen und das notwendige Handwerkszeug haben, auch ein Stück weit zu forschen, warum das so ist. Und dann kannst du es ja immer in verschiedene Richtungen auslegen. Das ist halt eine Geisteswissenschaft. Aber so der Bezug dazu finde ich auch ganz, ganz extrem, ganz extrem wichtig.
Aber du hast gerade gesagt, es wird ja, heutzutage haben wir ganz viele Informationen und uns fehlt manchmal die Zeit dazu, das Ganze in der Tiefe zu hinterfragen. Also ein ganz blödes Beispiel, jemand hat eine Rede gehalten und aus dieser Rede werden zwei Sätze rausgenommen und das macht die Bild als Headliner, was weiß ich, XY sagt dies und jenes. Hat den Kontext dazu gar nicht. Das war damals zum Beispiel so, wo der Bundespräsident gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland oder irgendwie sowas. Da wurde,
das war Wolf, glaube ich, oder?
Ich weiß es gar nicht mehr, aber glaub, das war so die, wenn man die ganze Rede hört, dann hört sich dieser Kontext, also dieser eine Satz gar nicht so dramatisch an. Das hört man jetzt nur diesen einen Satz und man denkt in eine gewisse Richtung, dann hört er sich natürlich mega dramatisch an. Und das ist genau, aber da erwarte ich auch von den Leuten, die dann haten oder die dann einen Kommentar dazu lassen, dass sie sich die Zeit nehmen, das Ganze anzugucken und nicht, und das ist nämlich der Fehler, der heutzutage immer gemacht wird. Wir kriegen Schlagwörter vorgeschmissen, dann posten wir, das ist ja der Nachteil in Anführungszeichen von Social Media, dann posten wir dazu unsere Meinung, haben aber den Kontext noch gar nicht erschlossen.
Und du dann vielleicht jemand schreibt Mist oder sowas rein und jemand baut dann auf diesem Mist wieder auf, wo es zum Teil mit der Grundaussage gar nichts mehr zu tun gehabt hat.
Genau.
Ja, und das ist problematisch.
Das ist aber mega problematisch und das ist ein großer Nachteil der modernen Medienwelt, dass diese Schnelllebigkeit, also vor kurzem hat ein Wissenschaftler, da hat er da gab es zu Anfangs Corona-Zeiten gab es mal auf Facebook ein Foto von einer Sargreihe. Und im Endeffekt kam raus, dass diese Sargreihe gar nichts mit Corona zu tun hat. Sondern,
das war das Bergamo-Geschichte.
Genau, sondern dieses Foto war auf einem Hangar aufgenommen, wo zwar Leichen drin lagen, aber das war ein Bombenanschlag von 2013 oder sonst irgendwas. Und das ist halt, und das sind halt so Sachen, das wird heutzutage so schnell verbreitet und dann eventuell noch mit einer Falschaussage, ohne jetzt demjenigen, der das ins Netz gestellt hat, zu unterstellen, dass er es mit Absicht getan hat, dann ist es ja noch mal schlimmer.
Ich glaube, das war in einer Zeitung, aber wenn du zwischenzeitlich, das sagt ja zum Beispiel Kai Keller oder sonst was, wenn ihn fragst, die gehört dazu, also Chef von der Marbacher Zeitung, so Unterschied zwischen Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten oder sowas, die ja aus dem gleichen Pressehaus kommen, wo zwischenzeitlich noch mehr ähnliche Berichte oder sowas drin sind, dass in der Marbacher Zeitung einfach mehr Bilder drin sind als und in der Stuttgarter Zeitung ist mehr Text drin. Und der Mensch, und das sehe ich nicht als problematisch an, ist ja schon schön, wenn Menschen Zeitung lesen und wenn ein Mist in der Zeitung steht, dann kann man sich ja immer noch seine eigene Meinung bilden und wenn man dann ein bisschen selber forscht, sagt, vielleicht hat er doch recht gehabt, vielleicht bin ich falsch gelegen oder so aus verschiedenen Sachen irgendwo seine Meinung oder sowas machen. Aber ich glaube, der Mensch nimmt sich nicht mehr viel Zeit, vielleicht auch Gedanken zu machen. Dabei der Zugang zu Medien ist ja extrem, extrem groß. Ich finde, das ist gerade, wenn man vorhin auch, du hast ja gesagt, Tom Sawyer und sonst was, ich finde jetzt gerade so, Sommerzeit war ja jetzt, es ist früher dunkel, wenn ich bedenke, wann haben wir uns getroffen, um 7:30? Mhm. 7:30? Um 7:30, da überlegst du noch, soll jetzt nur 2 Stunden, im Sommer soll jetzt nur 2 Stunden oder 3 Stunden Rad fahren.
Mhm. Ja, ist richtig.
Das ist völlig, und ich genieße es jetzt auch absolut, einfach aufs Sofa zu sitzen, Guido anzünden und dann ein Buch zu lesen. Mhm. Und ich habe jetzt, ich glaube, ich bin jetzt am dritten oder vierten Buch jetzt schon.
Geil.
Ja. Ich habe ein geiles Buch gelesen von einem Typ, dass er sogar mal gewisse Zeit in Stuttgart oder sowas gelebt hat. Der hat seine Mutter gesucht. Der hat seine Mutter nicht gekannt, weil die wurden vom Vater entführt. Mhm. Und ist dann ohne gültigen Pass, weil sein Pass ist zwischenzeitlich abgelaufen gewesen, in den Iran gereist. Und dann vom Iran wieder ohne Pass zurück. Das heißt, einmal gegen den Flüchtlingsstrom und dann wieder mit dem Flüchtlingsstrom. Und das finde ich so ein Erlebnisbericht, wo mir so manche Sachen einfach aus einer ganz anderen Sicht oder sowas noch lesen habe. Also kann ich nur empfehlen. Und gerade lese jetzt die Biografie, das wollte ich eben von Bad Religion.
Ach, die haben auch Biografie draußen. Ja.
Biografie drin, aber ja, kennst du das, dass du in ein Buch irgendwie auch reinfinden musst?
Ja.
Und bis jetzt, das ist, glaube ich, schon, ja, aber es ist jetzt, ich lese es, weil es lesen möchte, aber es fesselt nicht. Das kennst du auch, wenn ein Buch fesselt oder ja, jetzt habe ich es schon gekauft, jetzt schwapp, jetzt liest man auch durch. Das bedeutet dann, es ist nicht völlig scheiße, das Buch.
Also hat es auch keinen Mehrwert.
Aber ja.
Aber das ist auch schwierig. Ich meine, viele Leute haben ja vielleicht eine Geschichte, also jeder hat ja eine Geschichte, jede Band, jeder Schauspieler, irgendwas hat ja eine Geschichte. Aber manche Geschichte ist halt, muss nicht erzählt werden, weil sie einfach so, ich sag's jetzt mal so ganz, ganz blöd ausgedrückt, so trivial ist, dass sie nicht erzählt werden muss.
Ja. Ja, also Personen, die mich interessieren würde, keine Biografie lesen. Und ich mache das unabhängig davon, ob jetzt jemand schon gestorben ist oder nicht gestorben ist. Mhm. Zum Beispiel die Biografie von Dirk Nowitzki muss sensationell sein, sagen die Menschen. Aber ich finde, ich lese Bücher natürlich, weil mich das interessiert. Ich lese Bücher zum Zeitvertreib. Ich lese Bücher, um mich, meinen Horizont zu erweitern. Und ich brauche die Sprachkunst, die Form der Erzählung. Also ich weiß nicht, ob wir das schon mal thematisiert haben, in einem ist übrigens der 23.
Podcast heute.
23. Podcast, ich habe gesagt, wir machen über 23 was, da gibt es einen Film 23 und eigentlich die 23 ist die legendäre Zahl von Michael Jordan. Und ich finde, ja, und wenn ich irgendwo auf dem Sportplatz irgendeinen Athlet die 23 habe, jetzt von der jüngeren Generation, dann weiß ich nicht, ist dir das zuteilt worden? Hast du die Zahl genommen? Bist du am 2. März geboren? Ist dir die Zahl bewusst? Das ist, finde ich, von. Es gibt kein Trikot, wo die Nummer so mit einer Person verbunden ist wie die 23 mit Michael Jordan.
Das meinst du jetzt, aber
ich. Nee, es ist so.
Mir hat es überhaupt nichts gesagt. Also ich wäre da jetzt unbedarft gewesen und mich hätte das nicht. Und es gibt aber auch andere Nummern, die ich jetzt eher jemand zuordnen würde, aber ich habe da überhaupt keinen. Die 18 war zum Beispiel damals Klinsmann, aber na ja, und? Aber, also das weiß ja auch kein Mensch.
Absolut,
mehr
bin ich ganz bei dir. Ganz klar.
Michael Jordan, jetzt frag mal.
Hat nicht der Gerd Müller die 13 gehabt in der Nationalmannschaft?
Wer?
Gerd Müller?
Boah, keine Ahnung. Ich weiß sowas nicht. Aber jetzt geht mal raus und frag mal einen 11-Jährigen, der jetzt am Basketballfeld steht, was er mit der 23 verbindet. Der kommt nie im Leben auf Michael Jordan, weil der Michael Jordan gar nicht kennt.
Leider, ja.
Das Thema ist rum.
Aber es gibt schon gewisse Legenden, die eine gewisse Zeit noch gelten. Und zum Beispiel so Lebensgeschichte Michael Jordan kann schon ganz interessant sein.
Ja.
Muss man dazu sagen. Aber wo waren wir denn? Wir waren beim
Du hast wieder, und wie immer, bist du wieder abbogen,
wo wir waren. Achso, ja, mir fällt es ein. Jan Frodeno.
Der Name fiel bis jetzt noch nicht, aber
da wollte ich drauf hin. Es gibt die Biografie von Jan Frodeno. Fragst du im ersten Moment, wieso gibt es die?
Wie alt ist, also das muss man dazu sagen, die Leute, die Jan Frodeno nicht kennen, der ist ja
hat Hawaii
gerade 40 geworden.
Ja, ist er überhaupt schon 40? Ich weiß gar nicht ganz genau, hat dreimal Hawaii gewonnen, glaube ich.
Ja, aber bevor er 40 ist, Biografie schreibt, der muss ja schon ganz schön was auf der Pfanne haben.
Rekord gemacht, ist der, ich glaube, der Weltschnellste müsste sein, glaube ich. Also ist schon echt eine Hausnummer im Triathlonsport, vor allem, weil er Olympische Spiele gewonnen hat und Hawaii gewonnen hat. Also die zwei wichtigsten, da gibt's nicht arg viele. Und sonst was. Und trotzdem die Frage, schon ein bisschen jung. Für Biografie. Genau. Hab's aber trotzdem gekauft, hab das Buch gelesen. Leute, lasst's. Darf ich jetzt nicht sagen, weil sonst kommen die Anwälte.
Andererseits.
Wahrscheinlich die Anwälte und die ganze Anwälte würdet über uns hereinstürzen. Übrigens, unsere Adresse ist Waiblingen, Ludwig-Müller-Straße 13, also wenn ihr irgendwelche Beschwerden oder sowas habt, ihr Rechtsanwälte,
ja.
Waiblingen, Ludwig-Müller-Straße 13, ja. Dorthin, hängt nur ein Briefkasten.
Ja. Kann man nicht verfehlen.
Ja, kann man nicht sogar verfehlen. Persönlich. Aber das ist einfach nicht gut geschrieben. Und Schreibkunst, das ist ein Handwerkszeug. Und Franz Beckerbauer hat einmal gesagt, es kann ja jeder zwischenzeitlich in Bleistift in die Hand nehmen und schreibt irgendwas hin und Social Media wird es nochmal ein bisschen schlimmer, aber so diese Wortkunst, diese Schreibkunst, das ist ein Talent, das muss man lernen, ist, wenn man liest, so Schriftsteller, wenn die ein Buch schreiben, die arbeiten das Buch. Und das kannst du nicht einfach, indem du Zeile an Zeile oder sowas heranfügst. Das mag Familie, da hab ich einfach in das Buch einen anderen Anspruch.
Da bin ich absolut bei dir. Die Frage, die sich mir noch stellt, ist immer, wie sieht es denn aus? Hast du den Eindruck, dass in der heutigen Zeit durch dieses Social Media, durch dieses WhatsApp, also durch dieses schnelle Schreiben auch Schreibkultur verloren geht und dazu auch noch das Verständnis für Schreibkultur. Das heißt, es muss ja nicht nur Leute geben, die vernünftig schreiben, sondern es muss natürlich auch Leute geben, die es lesen können. Also könnte es sein, dass die Generation nach uns, dass die das gar nicht mehr fühlen. Also das, was du jetzt gesagt hast, bin ich absolut bei dir. Schreibkunst ist deswegen ja auch eine Kunst. Und es ist wichtig, dass es ein Buch gut macht. Aber
es entwickelt sich ja alles weiter. Also zum Beispiel, ich finde so manche, ich habe jetzt gerade was in Twitter, so Sprache entwickelt sich ja auch weiter. Und wenn du jetzt heutzutage Bücher liest von Schriftstellern, die 1950 geschrieben haben, da kannst du, die Sprache ist schon schwierig. Also auch das entwickelt, oder wenn du irgendwelchen Klassiker liest, so die Reklamheftler oder sonst was, so in Lessing, in Hesse. Also ich habe jetzt, glaube ich, 15 Mal mit Mentauer angefangen von...
Sag mir nichts.
Weiß es auch nicht mehr. Mentauer. Ich muss mal geschwind. Jetzt habe ich den Tee umgeleert.
Oh, herrlich.
Aber das ist auch nicht so schlimm. Ich weiß, wo das Buch liegt. Ich wusste.
Du randalierst hier extrem.
Montauk.
Wie, was für ein Ding?
Montauk Max Frisch. Das ist so, glaube ich. Ein Schriftsteller lernt auf Lesereise in den USA eine junge Verlagsangestellte kennen. Sie verbringen ein Wochenende in Montauk auf der nördlichen Spitze von Long Island. Max Frisch erzählt die Geschichte einer kurzen Affäre und zugleich eines ganzen Lebens. Okay, das ist jetzt ein kleines Buch, klein geschrieben, hat 218 Seiten. Und ich
das ist aber mega klein, das liest ja fast an einem Wochenende durch.
Ich habe 15 Mal angefangen und ich komme in das Buch nicht rein. Ja, auch die, Max Frisch, ich schenk's, du hast doch bald Geburtstag, dann schenk es dir.
Ich habe zwar nicht bald Geburtstag, macht aber nichts. Aber ganz ehrlich, wenn du nicht reinkommst und das nicht deins ist, dann lies es auch nicht. Das ist doch scheiße.
Ja, aber das Max Frisch ist ja Literatur. Und durch Literatur musste ja zum Teil auch einfach durcharbeiten.
Also da bin ich jetzt bei Marcel Reich-Ranitzky.
Der sagt,
also
Marcel mach aber Bissack es mit dem Rollen da.
Ich kann das gar nicht. Ich verehre Marcel Reich-Ranitzky, weil das, also verehren in Anführungszeichen, ich hab das literarische Quartett so gerne gesehen und guck's mir jetzt auch noch auf YouTube immer noch im Rückblick an, weil der Leute so dermaßen auseinandergenommen hat. Seine Wortwahl war ja schon das war ja schon Comedy und Kunst, das Ganze anzuschauen, großartig.
Aber zwei Sachen dazu, würde mir deine Meinung oder sowas interessieren. Ich habe mal ein Interview gehört, wo Marcel Reich-Ranitzky auf das rollende R angesprochen hat. Mhm. Da hat er gesagt, das ist so ein Markenzeichen wie meine bunte Haare. Mhm. Also das hat er jetzt nicht gesagt, dass mein rollendes R ein Markenzeichen ist wie im Seider seine bunte Haare. Überhaupt nicht. Und da hat er gesprochen, ohne dass er mit R rollt.
Ach was.
Da, ja.
Das kriege ich raus.
Ja, das war sensationell. Und da hat er gesagt, sie glauben doch nicht wirklich, dass ich auch noch, also weißt du, so nach dem Motto, das ist sein Markenzeichen, damit da kriegt er mehr Substanz rein, da wird ihm auch mehr gehört. Der hat ganz normal gesprochen.
Ach, das kriege ich raus.
Das andere ist, ich meine, ich habe das auch zum Teil angeguckt, und wen er nicht möge hat, ist ein Kritiker. Und das muss man fairerweise auch dazu sagen, ein Kritiker ist dazu da, zu kritisieren.
Kritisieren heißt aber nicht unbedingt negativ. Kritisieren kann positiv
und negativ klar, sein. Ja, klar.
Ja, das muss man immer dazu
sagen. Aber wenn ein Buch Mist ist,
und da hat
dann darf man doch auch die Eier haben, zu sagen, dass das Buch Mist ist. Und wenn natürlich ist ein Lobbyarbeit dahinter und natürlich kommen da Schriftsteller rein und natürlich stehen Verlage dahinter und natürlich möchte die natürlich das Buch verkaufen und natürlich hat der Verlag natürlich ein großes Interesse und wenn der Kiwi-Verlag, Fischer oder Herder oder keine Ahnung, wie er die alle heißt, vielleicht war das ein anderer heute, wenn da jetzt irgendeiner der XY-Schriftsteller rund macht, dann kann es sein, da gibt es eine Nachbesprechung. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob es so kritisch ist, aber was mir jetzt eigentlich interessieren würde, ich glaube, dass da der eine oder die andere schon mit Tränen rausgelaufen ist. Könnte man schon vorstellen.
Ja, ja, klar. So, Literarische Quartett hat sogar eine das Literarische Quartett verlassen, weil der Marcel Reich-Ranitzky so dumms Maul ansehen hatte, dass er gegangen ist.
Zu Recht oder zu Unrecht? Schwierig,
man weiß ja, bei wem er ist. Das ist ja wie wenn man ins Big Brother Haus oder was weiß ich wohin geht und sagt, ui, das ist aber komisch hier, jetzt verlasse den Laden. Ja, liebe Leute, ihr wisst doch, wo er hingeht, also macht doch nicht rum.
Und da fallen mir auch zwei Sachen noch dazu ein. Aber das eine, was da die Urfragen war, ich weiß nicht, ich habe das in YouTube, habe ein bisschen runterscrollt, du kommst ja dann und dann blätterst du halt geschwind durch und guckst da auch mal geschwind durch. Und dann bin ich auf einen Sänger gekommen in so einer Show, die ich nicht weiß, wie die heißt, wo der Bohlen gesessen ist. Mhm. Und der hat einen rund gemacht. Der hat, jetzt muss man dazu sagen, der hat auch schlecht gesungen. Ja. Und der hat den aber wirklich rund gemacht, wo ich gedacht habe, hat recht. Was aber schon grenzwertig war, weil für den, wo da antritt, ich meine, da frage ich mir, bei solcher Show frage ich mir immer, warum gehen Menschen da hin? Punkt eins. Punkt zwei ist, den Mut, wo die Menschen haben, sich dort zu stellen. Also der hat schon Sänger, das war einfach nicht sonderlich gut und das hat er kritisiert. Aber wo ist der Unterschied zwischen dem trivialen Kritik eines Bohlens zu einem mittelmäßigen Sänger wie die Kritik von Reich Ranicki zu einer mittelmäßigen Schriftstellerin,
Schriftsteller. Wollen wir gar nicht mittelmäßigen Schriftsteller nehmen. Er hat ja mit Martin Walser hatte er
ich glaub,
ja
den immer, mit dem konnte er aber nicht, oder?
Nein, und genau das ist nämlich der Fehler, oder? Den man immer wieder macht. Man hat Marcel Reich-Ranicki immer wieder vorgeworfen, dass er mit gewissen Schriftstellern nicht kann. Und er hat aber dann auch immer wieder gesagt, das hat nichts mit einer persönlichen Beziehung zu tun, sondern dieses und jenes Werk war ganz große Literatur und das, was danach kam, war halt scheiße. Und das hat er halt zum Ausdruck gebracht. Aber ich glaube,
aber da liegt er halt auch falsch.
Er kann doch falsch liegen, aber das ist doch nur seine Meinung.
Ja, hast recht.
Und darauf hat
das er auch. Das ist auch das literarische Quartett, genau, die unterschiedlich diskutieren.
Ja, die haben sich ja da bis aufs Blut. Aber im literarischen Quartett war ja auch eins sicher, wer da drin war. Und egal, ob er jetzt vom Marcel Reich-Ranicki verrissen worden ist oder nicht, dem seine Verkaufszahlen sind nach oben gegangen.
Ja, klar.
Punkt aus Schluss. Und das muss man mal sehen. Jetzt, und da ist ein ganz großer Unterschied, meines Erachtens nach, nicht nur in der Wortkultur, sondern auch im ganzen Sein. Also ein Dieter Bohlen mit einem Marcel Reich-Ranicki zu vergleichen, ist ja schon mal Frevel an sich, weil das sind zwei, also das, da kommt zwei intellektuelle Geister aufeinander.
Ich tue auch nicht die Personen vergleichen, nicht, sondern die Art von Kritik.
Die Art von Kritik. Also das, jetzt muss man dazu sagen, wer auch zu Dieter Bohlen in die Sendung kommt, der muss damit leben, dass er einen vor die Fresse kriegt, wenn er einfach schlecht ist. Und dass Dieter Bohlen unter der Gürtellinie teilweise seine Wortwahl hält, ist doch auch klar, das ist das Sendeformat. Sonst könntest dieses Sendeformat nach zwei Sendungen einstellen. Die Leute wollen, dass Dieter Bohlen sagt, in einer Sprache, die wo man sagt, ui, so kurz vorm Fremdschämen, das wollen die Leute hören. Die wollen nicht, die wollen, dass der Mendes ein siebtes Mal da auftritt und Dieter Bohlen ihm ein siebtes Mal sagt, dass er keine Stimme hat und dass er total beschissen ist und trotzdem kommt er nachher wieder weiter, damit man was zu gucken hat, dass die Leute am Bildschirm bleiben. Das ist ein ganz klares Sendekonzept. Aber ich sage immer, nicht das Sendekonzept ist schuld, sondern die Leute, die es schauen, sind schuld, dass überhaupt solch ein Schund überhaupt noch weitergetragen wird. Und mein größter Fernsehmoment oder einer meiner größten Fernsehmomente ist, wo Marcel Reich-Ranicki den deutschen Fernsehpreis ablehnt. Für sein Lebenswerk ablehnt.
Ja, stimmt.
Und da hat Thomas Gottschalk damals moderiert und der war völlig perplex und wusste gar nicht mehr wie und wo und was und hat ihm ja danach noch eine Stunde in ARD, glaube ich, erstritten, wo die beiden sich darüber nochmal unterhalten haben und warum er den ablehnt und wollte Marcel Reich-Ranicki ja den Fernsehpreis danach noch wieder übergeben und er hat ihn trotzdem noch abgelehnt und er hatte recht, wenn man nämlich die Hintergründe kennt. Marcel Reich-Ranicki, alter Mann, mit um die 80, ich weiß auch nicht, wann er gestorben ist, aber er war sehr alt schon und er war auch, das hatte ihn einfach angestrengt und er sitzt da in der ersten Reihe, drei Stunden ohne was zu trinken, ohne hin und her, das so hat er es nachher auch beschrieben und muss ich da, ich glaube Big Brother wurde ausgezeichnet und da wurde richtig oder Dschungelcamp, irgendwie richtig schlechtes Sendeformat wurde ausgezeichnet und dann kommt er hoch und kriegt für sein Lebenswerk so einen Preis und davor war wirklich nur Schund, das war eine Schund nach dem anderen und da hat er gesagt, er stellt sich nicht auf die gleiche Niveaustelle mit diesen anderen Künstlern. Wenn das für andere Leute Kunst ist, ist er raus. Und das hat er großartig gemacht. Und das war, man kann ihm ja jetzt vorwerfen, es wäre Marketing für seine Person gewesen. Und das glaube ich nicht, weil das hat er gar nicht nötig.
Das glaube ich auch nicht.
Ja, aber so eine Persönlichkeit, der hatte kein Marketing nötig. Der war aus sich heraus. Und das, was er vorher, muss ja auch die Lebensgeschichte von Marcel Reich-Ranicki mal resümieren, woher kommt er, bis er dann beim Fernsehen gelandet ist, der hatte nie irgendwie so Marketing für sich und seine Person, auch wenn er Biografien, auch eigene Bücher geschrieben und so weiter und so fort, hatte er aber nie meines Erachtens nach nie nötig, weil er so eine großartige Figur der deutschen Sprache war, dass er das gar nicht nötig hatte.
Aber trotz allem, zwei, Kultur entwickelt sich weiter.
Ja, darf sie.
Kultur muss sich weiterentwickeln. Und zwar durch junge Menschen. Und irgendwann sind halt auch Aussagen nur die eines dummen Mannes mit weißen Haaren, weil auch da der seine ewige, das ist keine Kritik, aber wo sich neuem, es ist immer die Gefahr, sich neuem irgendwie zu verschließen. Mhm. Und dann heißt man gesagt, okay, alte, das ist ja so dieser schöne Spruch dann, so alte weiße Männer, wo viel Wahrheit drin ist. Das heißt auch in gewissen Wandel in bestimmten Sachen nicht grundsätzlich ablehnen, sondern auch kritisch begleiten. Wir haben es ja, glaube ich, vorher, ich weiß nicht, ob wir bei der Haare oder sowas drüber gesprochen haben. Ich meine, das ist ein schmaler Grat, das ist einfach affig. Und man kann schon, und ich denke, das ist die große Kunst auch des Lebens, so altersgerecht zu sein, vielleicht auch altersgerecht zu sprechen, also zu sein in allem irgendwo und trotzdem nicht verstaubt. Das ist ja vielleicht so ein Ziel, wo man für sich irgendwie haben kann, ohne, ja, um auch, ja.
Ja, aber man muss, also ich bin bei dir, Kunst muss sich weiterentwickeln, Kunst entwickelt sich auch minütlich weiter und die Jugend prägt das Ganze. Da bin ich absolut bei dir. Nur, ich bin der Meinung, wenn einem das nicht gefällt, also wenn mir Sprache nicht gefällt und zum Beispiel, mir gefällt zum Beispiel dieses Modewort nice nicht, dann benutze ich es nicht. Mir gefällt Big Brother nicht, dann rede ich darüber nicht oder Dschungelcamp, sondern ich gucke es gar nicht. Für mich sind das Formate, die ihre Berechtigung haben,
ich tue gerade mit dem Kopf, ja, Nicker.
Aufgrund dessen, dass die Leute es sich anschauen.
Das ist nice.
Genau, das ist sehr nice. Aber ich persönlich, das ist mir egal.
Interessiert mir auch nicht.
Und dann möchte ich das möchte ich in meinem Leben nicht haben. Und dann gucke ich das einfach nicht. Und da will ich auch nicht drüber reden. Und in dem Moment verweigere ich mich ja der neuen Kultur, aber mit einer gewissen Absicht. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil man muss nicht alles mitmachen. Und ich bin da anderer Meinung wie du, sich altersgerecht zu kleiden, oder das ist für mich zum Beispiel eine Aussage, die kommt aus dem vorherigen Jahrhundert oder das kommt noch von meinen Eltern. Solange wie du Lust hast, bunte Haare zu tragen, trag bunte Haare, und solange wie ich Lust habe, eine Frisur zu tragen, trage ich Frisur. Und das ist mir scheißegal, ob das altersgerecht ist oder nicht. Was ist altersgerecht? Wer bestimmt, was altersgerecht ist? Und das lasse ich mir von anderen Leuten das nicht sagen. Das ist mir egal.
Ja, ich denke, andere Leute grundsätzlich können nur dich Leute beurteilen, die dich auch kennen. Von außen ist das, was wir vorhin gehabt haben, wenn es jemand von außen beurteilt, dann hat er nicht den Kontext, den Hintergrund oder irgend sowas dazu. Und dann denke ich halt, das Zauberwort nördlich, was da über allem liegt, ist die Authentizität. Mhm. Und dann gibt es halt ein paar Sachen, wo nicht wirklich geht. Aber da können wir sicherlich, wir machen mal die Versendung über Kleidung. Da können wir schon mal Textilien, was man ansieht.
Ja.
Aber ich weiß, du möchtest zum Schlusssatz kommen. Ich möchte aber da nicht unterbrechen. Wir haben die AWO-Ente heute hier als Gast. Hey, Ente.
Warum haben wir die als Gast?
Du, einfach so. Das wäre eigentlich geil. Wir können mal live Fische machen mit der AWO-Ente. Wenn uns nichts einfällt, weil wir dafür eh nicht viele Menschen gerade aufnehmen.
Ja, und wieso hast du jetzt zweimal Werbung gemacht für die AWO?
Für die AWO, weil es A, musste um die Ente kämpfen, Punkt 1. Die war auch bei einigen Radreisen schon dabei.
Das ist richtig,
Die wirst dich erinnern. Dann finde ich es einfach witzig. Ich finde auch so grundsätzlich, was die AWO macht, ganz gut, ohne alles zu wissen. Aber bevor du deinen Schlusssatz sagst, möchte ich eigentlich das eine Sache sagen. Mhm. Ich habe am Sonntag einen Podcast gehört. Wir haben auch ganz kurz von privat oder sowas drüber gesprochen. Mir hat er ganz gut gefallen. Und zwar Sonntagsausflug
mit Winfried Kretschmann.
Mit Winfried Kretschmann, unserem Ministerpräsidenten, der ja einfach nur Naturwissenschaftler ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir zu wenig Naturwissenschaftler in der Politik haben. Sage jetzt einfach mal so, weil die nochmal von einer anderen Dimension her denken. Das finde ich auch sehr spannend, wenn wir zusammen wandern gehen, weil du dich ja in dem Bereich auch gerade so sehr interessiert bist und Dinge siehst, wo, wo ich jetzt beispielsweise nicht sehe, was ich auch bewundert. Und ich würde eigentlich die heutige Sendung gerne nennen, der wahre Jakob. Eigentlich ist er wurscht, wie man es nennt.
Ja.
Der Satz ist irgendwann da drin gefallen. Und dann habe ich gedacht, das hat man früher immer gesagt, das war so oldschool, das war so altbacken, wo niemand was mit anfangen kann. Ich habe dann auch mal noch schön nachgeforscht, wo der alte Jakob herkommt. Das ist wirklich von der biblischen Geschichte, wo es um Erstgeborenenrecht geht, Jakob und Esau. Und es war viele Jahre lang die Zeitschrift der SPD.
Aha.
Die hat mal irgendwie ganz früher mal geheißen Lachen links. Eigentlich ganz witzig. Lachen links.
Das ist echt geil.
Ja, liebe SPD, guckt mal ihr in eure Geschichte nach.
Könnt ihr viel lernen.
Ja. Um es einfach vielleicht kurz zu lassen, einfach so der kleine Kritikhammer, ja. der politische Sofa-Umschlag noch.
Ja.
Und der wahre Jakob war dann viele Jahre der Name von der Zeitschrift von der SPD.
Mhm.
Die wurde dann, glaube ich, 1933 verboten.
Mhm.
Und ja, das hat man früher, ich finde so manchmal so Worte, wo man früher gesagt hat, wo aus der Mode gekommen sind, die von diesem Nice überrollt werden, das finde ich eigentlich ganz witzig und das ist mir irgendwie so in Erinnerung geblieben. Wenn ihr uns fertig gehört habt, auf Spotify oder wo auch immer, hocht es euch mal an. Naturwissenschaftler, finde ich, haben einfach
einen anderen Zugang zum Leben.
Einen ganz interessanten Zugang zum Leben. Und als ich den Podcast gehört habe, habe ich nicht gedacht, wie klug der Kretschmann ist, sondern wie dumm ich eigentlich bin, wie wenig ich weiß. Und das hat mich irgendwie dann wieder motiviert, mehr wissen zu wollen.
Du weißt andere Sachen, Achim. Also, wenn ihr.
Ich muss auch kein MP sein.
Ja, wirklich wahr. Wenn ihr Fragen zu Flora und Fauna habt, dann fragt nicht den Superseiter. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag oder sonstiges. Und wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.